Düzen Tekkal, Sie sind Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Filmemacherin, sitzen auf diversen Podien zum Thema Integration, schreiben Bücher und gehen in die Schulen. 2014 haben Sie einen sehr beeindruckenden und auch erschütternden Dokumentarfilm über den Genozid an den Jesiden im Nordirak gedreht. Sie gehören selber zur Glaubensgemeinschaft der Jesiden. Ein Zeitungskollege hat Sie mal als perfekt integrierte Tochter ebenso perfekt integrierter türkischer Einwanderer beschrieben. Teilen Sie diese Beschreibung Ihrer Person?
Nur bedingt. Meine Eltern kommen aus der Türkei, das stimmt, aber wir sind gebürtige Kurden und es war alles andere als perfekt. Also sowohl mein Leben als auch sozusagen die Sozialisierung. Und vielleicht ist das ja sozusagen das Grundproblem, was wir oft haben, dass wir immer denken, Integration, ja, das klappt schon irgendwie. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Integration auch immer mit Entbehrungen, Herausforderungen und auch ja einem Kampf verbunden ist. Und so war das bei mir auch. Also meine perfekt integrierten Eltern waren, gerade als ich noch jünger war, sehr, sehr streng zu mir. Und es gab viele Fragen, die sich mir als selbstbestimmte Frau stellten, wo ich keine Antworten bekommen habe, die mich zufriedenstellten. Insofern, wir sind immer noch auf dem Weg, sage ich mal, aber es ist ein sehr, sehr guter Weg.
Was heißt denn integriert sein für Sie?
Ja, das ist, glaube ich, so eine Gretchenfrage dieser Tage für viele. Letztlich geht es, glaube ich, schon darum, dass dieser Impact, den man mitbringt aus den Elternhäusern und den verschiedenen Herkunftsländern, aus denen wir kommen, ja, zu integrieren in die hiesige Gesellschaft. Und für mich stellte sich aber nie dieses Integrieren müssen oder das eine oder das andere. Ich hatte diese dichotomische Vorstellung gar nicht, sondern ich war ich. Ich war Düzen mit all dem, was mich ausmacht. Also auch mit dem interkulturellen Background, mit einer Oma mit knallroten Haaren, die tätowiert war und anders aussah als andere deutsche Omis, die ich kannte. Und ich habe das eigentlich nie als defizitär betrachtet und auch nie als fremd. Und vielleicht war das eine Stärke.
Sie sind ja in Deutschland geboren, eben in Hannover, als eins von 11 Kindern. Sie haben es jetzt selber schon gesagt, Ihre Eltern sind kurdische Jesiden aus der Türkei, die schon 1965 nach Deutschland gekommen sind. Sind Sie denn als Kind in der Grundschule, Sie haben eben gesagt, Sie hatten nicht diese dichotomische Weltsicht, sind Sie als Kind in der Grundschule eher als Ausländerin behandelt worden oder als Deutsche?
Auch da wieder würde ich wirklich sagen, als Mensch. Ich habe eine ganz prägende Erfahrung mit dem Kindergarten. Das kam Jahre vor der Schule. Und deswegen bin ich auch heute noch eine große Befürworterin der frühkindlichen Förderung. Denn bei uns zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen. Wir hatten keine Bücher zu Hause. Meine Mutter konnte nicht lesen und schreiben. Und die Frage ist, warum unsere Integration halbwegs gelungen ist. Und zwar mal 11. Und das Geheimnis ist, glaube ich, wirklich die Werte. Aber letztlich auch die Mehrheitsgesellschaft, die Solidargemeinschaft, die Kindergärtnerin, die Lehrer, die Schulen, die uns sofort eingebunden haben. Und ich erinnere mich heute wie gestern noch an meine erste Kindergartenbetreuerin, das war die Sabine. Und bei Sabine durfte ich einfach die sein, die ich bin. Und Sabine hat mich, glaube ich, auch in diese deutsche Kultur sozusagen ganz normal eingebunden. Und für mich war Sabine und Heike, das war die Köchin des Kindergartens, das waren die wichtigsten Bezugspersonen. Für mich war das wie verliebt sein. Ich habe es geliebt, in den Kindergarten zu gehen. Und das setzte sich dann fort in die Schule, denn ich habe einen großen Unterschied wahrgenommen, dass ich wahrgenommen werde, dass mir zugehört wird, dass es wichtig ist, was Kinder zu sagen haben. Das war zu Hause ein bisschen anders, denn ich hatte so eine sehr pragmatisch veranlagte Mutter, wo es einfach darum ging, auch zu funktionieren. Und da hatte man sozusagen diese Freiheiten und diesen Luxus nicht. Und ich war aber schon immer ein Kind, das sehr, sehr neugierig war und das sehr viel zu sagen hatte. Und da war ich sozusagen direkt irgendwo angekommen.
In Ihrem Buch Deutschland ist bedroht, warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen, erschienen 2016, über das wir sicherlich nachher auch noch verschiedentlich reden werden, beschreiben Sie, warum die kleine Düzen unbedingt beim Schulbeginn schon einen ganz bestimmten Füller haben wollte, also einen Füller einer ganz bestimmten Marke, weil eben die Mitschüler ihn auch hatten. Also sie wollten schon dazugehören.
Ja, das will ich auch heute noch. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Grundzug in uns Menschen. Und ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr sensibel sind, egal wo unsere Eltern herkommen. Es geht darum, dazuzugehören. Und es geht um Chancengleichheit und es geht darum, die gleichen Rechte, Voraussetzungen und Bedingungen zu haben wie andere. Jetzt weiß ich, dass das naiv ist, weil wir einfach aus völlig verschiedenen Bereichen kommen und Elternhäusern. Aber nichtsdestotrotz, so ein Mindestmaß an Gerechtigkeit war mir wichtig. Und dieser Füller ist nun Synonym dafür, dass ich auch da dieselben Chancen hatte. Und die habe ich mir dann selber erkämpft, weil meine Eltern hatten das nicht so im Blick. Denen war das offen gestanden auch egal. Die waren froh, dass die mir überhaupt einen Füller kaufen konnten. Klar. Und ich habe dann gesagt, ich will aber diesen bestimmten, weil ich will denselben Füller haben wie alle anderen. Und das ging dann weiter mit Fruchtzwergen, die waren teuer damals. Und die muss ich mir auch erkämpfen. Ich kann mich nur erinnern, dass das auch ein Thema war zu Hause. Das sind jetzt vermeintliche Kleinigkeiten, aber es hat sich durchgezogen bis heute, dass ich schon, glaube ich, einen sehr ausgeprägten Sinn habe für Gerechtigkeit und Teilhabe und dass ich das auch spüre bei anderen und dass ich auch glaube, dass viele der Probleme, die wir gegenwärtig haben, auch mit Integrationsunwilligkeit emotionaler Natur sind.
Gerechtigkeit war schon sehr früh sehr wichtig für Sie und Sie sind ja auch schon sehr früh an die Politik herangeführt worden. Ihr Vater hat Sie offenbar im Alter von 4 Jahren mit in den Niedersächsischen Landtag genommen. Wie kam es dazu?
Ja, mein Vater ist im Zuge der Gastarbeiteranwerbung gekommen, aber eben auch ganz klar mit dem Anspruch, seine neue Heimat darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine verfolgte Minderheit sind. Und das war Ende der 60er noch wirklich eine Herausforderung, denn keiner wusste, wer Jesiden sind. Das wusste ja offen gestanden bis 2014 hier bei uns auch niemand, bis der IS uns zu trauriger Berühmtheit gebracht hat. Insofern hat mein Vater eigentlich den Grundstein gelegt oder diesen Staffellauf begonnen, den ich vielleicht übernommen habe. Und deswegen habe ich mich immer, auch als Kleinkind, sehe ich mich dann noch bei Amnesty International, bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Mein Vater war mit vielen Politikern befreundet. Ja, wir haben dann auch, ich weiß noch, das ging nächtelang, manchmal bis spät in die Nacht. Ich bin dann zwischendurch auch mal eingeschlafen, dann war ich wieder wach. Und das habe ich sozusagen in der DNA mitgenommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich immer dachte, das möchtest du auch mal machen. Du willst auch mal in diesem Bereich was tun, denn ich hatte verstanden, dass es darum geht, die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass wir unterdrückt worden sind und nach wie vor unterdrückt werden.
Dennoch, Sie haben geschrieben, auch in Ihrem Buch, das ich vorhin schon erwähnte, meine heile Welt wurde eher von Migranten bedroht als von deutschen Kindern. Wie ist denn das gemeint?
Naja, das ist so gemeint, dass ich beispielsweise auch in der Schule, in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, die individuell getroffen worden sind, also ich war nie kollektivistisch geprägt, weil ich das abgelehnt habe, weil das kannte ich ja aus der Familie und das wollte ich eben nicht. Ich wollte ich sein und nicht irgendwie immer so als Teil des großen Ganzen wahrgenommen werden und da auch verantwortlich gemacht werden. Und wenn ich dann zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, zu Fasching als Disco-Mädchen zu gehen, dann durfte ich mir was anhören. Also ich habe damals auch schon gemerkt, dass ich viel Kraft haben musste und viel Widerstandsfähigkeit, um dann auch den türkischen Jungs in meiner Klasse klarzumachen, das ist mein Leben.
Und also da durften Sie sich was anhören von denen?
Genau,
also von
denen.
Was haben die dann gesagt? Ah,
die haben gesagt, dass du bist kein Disco-Mädchen, sondern du siehst aus wie eine Schlampe. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es war. Oder ich kann mich auch erinnern, wenn ich auf meinem Pausenbrot keine Mortadella hatte, sondern Schweinefleisch, dann war das auch ein Problem. Also es mögen jetzt so Kleinigkeiten sein, aber das waren einfach die Bereiche, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht ich sein. Und ich sein hieß für mich immer, ich will frei sein. Ich will selbstbestimmt sein und ich will das tun können, wozu ich Lust habe. Und ich war immer sehr empfindlich gegen diese Gruppendynamik. Und ich musste mir auch damals immer schon anhören, du bist zu deutsch, was auch immer das heißen mag. Und deutsch hieß dann in dem Fall, dass man dazugehört. Das war denen dann eben zu viel. Ich war denen zu deutsch. Und das kann ich jetzt auch nicht verallgemeinern. Also es gab natürlich solche und solche. Aber es waren schon Entwicklungen, wie gesagt, die ich sehr bewusst wahrgenommen habe, auch schon in der Grundschule.
Sie haben vorhin kurz angerissen, diese Thematik Erziehung im Elternhaus, Erziehung im Kindergarten beginnt ja schon da. Und auch in Ihren Vorträgen betonen Sie immer die Bedeutung gerade der religiös-kulturellen Früherziehung. Die würde heutzutage von den migrantischen Eltern oft anderen überlassen. Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, wir sehen jetzt ganz aktuell, welche Folgen das hat. Die Tatsache, dass 63% der Deutsch-Türken, die wählen durften, sich für Erdogan entschieden haben, also einen Despoten, der antidemokratisch ist und der sozusagen genau dafür verehrt und geliebt wird. Ich glaube, es geht auch über Rationalität hinaus. Es geht darum, dass diese Menschen, die ihn wählen, auch zu ihm stehen. Und es ist nicht so, dass diejenigen, die ihn wählen, aus Deutschland ungebildet sind oder bildungsfern. Das wird der Sache nicht gerecht, sondern die sind hochgebildet. Aber Bildung schützt auch vor Extremismus nicht. Und da geht es einfach darum, dass viele dieser dritten Generation auch hier geboren, aufgewachsen sind, aber nur körperlich angekommen sind. Denn in den Elternhäusern wird nach wie vor auch die erste Herkunft zum Gegenstand gemacht. Also es geht darum, ein guter Türke zu sein, ein guter Kurde zu sein. Es gibt ja auch viele Kurden, die AKP wählen. Ein guter Moslem zu sein, wogegen ja nichts spricht zunächst einmal. Aber wenn da Bestrebungen stattfinden, demokratisch sein zu wollen, dann fühlen sich viele dieser Jugendlichen auch schuldig und haben das Gefühl, sich zu versündigen. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir viele Verbände hatten, die quasi diese religiöse Erziehung übernommen haben, wo es eben ganz viel um Strafe und Gnade geht, wie in allen abrahamitischen Religionen. Das ist nichts spezifisch Muslimisches. Das kennen wir auch aus dem Christentum und dem Judentum. Nur haben wir da einen anderen Säkularisierungsprozess durchlaufen. Und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich das Ergebnis davon. Es ist das Ergebnis, was wir haben zugelassen, auch als Mehrheitsgesellschaft. Es war ein großer Fehler, dass wir sozusagen unser Rechtsstaat oder auch das Schulwesen es zugelassen hat, dass wir muslimisches Leben in die Hände von anderen Verbänden geben, die wir noch nicht mal kontrollieren können.
Verbände, übrigens. Damit meinen Sie jetzt
DITIB? Auch Islamverbände, ne? Beispielsweise, mhm. Genau. Wir wissen ja nachweislich, dass es eben auch DITIB-Häuser gibt, wo auch zu Antisemitismus aufgerufen wurde, wo Feindbilder bedient werden, wo selbst auch ein Angriffskrieg in Afrin relativ aktuell ja befürwortet worden ist, wo kleine Kinder Märtyrerspiele nachspielen müssen, Kriegshandlungen nachspielen müssen. Und das ist das Gegenteil von Demokratie. Und ich glaube, da haben wir, wie gesagt, viel zu lange weggeguckt. Und das ist jetzt das Ergebnis, mit dem wir uns auch, sage ich ganz bewusst, selbstkritisch auseinandersetzen müssen. Und das, was wir gerade sehen, ist letztlich auch ein Lemmingverhalten. Es ist sozusagen die Sehnsucht nach dem großen Führer, nach dem Obervater sozusagen. Und da merken wir einfach, das sind teilweise sogar feudalistische Strukturen, die da vorherrschen. Aber das Grundproblem ist ein ganz anderes. Wir haben es nicht geschafft, sie davon zu überzeugen, dass hier das bessere Modell vertreten wird. Und wir waren auch nicht konsequent den Hasspredigern gegenüber und den Verführern, die genau das in Frage gestellt haben.
Ja, und Sie sagen jetzt, wir müssen rein in die Familien. Wie soll das gehen?
Naja, letztlich ist es ja so, dass das Elternhaus, aus dem ich komme, immer ein sehr offenes war und dass viele Dinge, die auch gerade mit Schule zu tun hatten, auch erkämpft werden mussten. Also ich kann mich erinnern, dass auch meine Teilnahme am Schullandheim alles andere als einfach war. Die Sorge, die meine Mutter umtrieb, war, was sollen die anderen sagen? Also da sind wir wieder beim kollektivistisch Geprägten. Und auch, was mache ich, wenn ihr was passiert? Und wenn ihr was passiert, meint ganz klar die sexuelle Unberührtheit. Und das sind Themen, die müssen wir einfach mal ansprechen. Da unterscheiden sich auch Jesiden nicht unwesentlich von anderen Religionen. Also diese orientalisch-patriarchalischen Strukturen, die da vorherrschen, genau die müssen wir sozusagen angehen. Und ich bin im Grunde genommen, bin ich doch so geschockt darüber, dass diese Probleme sich nicht nur wiederholen, Jahrzehnte später, sondern eigentlich doch wieder verschlimmern. Und ich hätte jetzt gedacht, dass wir sozusagen als zweite Generation diese Herausforderungen durchlaufen haben und auch was erkämpft haben für die nächste, nachfolgende Generation. Zumindest war das bei mir so, dass ich halt die erste war, die sich aufgelehnt hat, auch innerfamiliär. Und dadurch hatten meine anderen Geschwister eben, hatten es leichter und hatten plötzlich ein Vorbild. Nämlich ein Vorbild, was vielleicht nicht fremdbestimmt war und was auch einen Weg zeigt letztlich. Und davon haben wir natürlich viel zu wenig. Und da sage ich eben auch, es geht kein Weg an der Frau vorbei. Und auch Söhne haben Mütter, die sie auch entsprechend sozialisieren. Und auch da gibt es matriarchalische, sage ich mal, Grundzüge. Und das passiert oft bei Müttern, die selber Opfer sind und abhängig sind. Und ich glaube, wir müssen diese Mütter unabhängiger machen. Die müssen wir dabei unterstützen, die müssen wir anders einbinden, die müssen wir auch befähigen, auch teilzunehmen sozusagen am Leben.
Kommt man an die ran?
Man kommt an die ran. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass man an die rankommt. Ich habe das jahrelang gemacht, auch in meiner Arbeit als Journalistin beispielsweise. Ich hätte keine einzige Geschichte bekommen, wenn ich nicht an die Familien rangekommen wäre. Und ich hatte mit türkischen Familien zu tun, mit kurdischen Familien zu tun. Das waren Konservative, das waren teilweise auch Islamisten, die ich vor die Kamera bekommen habe. Und der Ansatz war immer, dass ich es versucht habe. Und dass ich da beispielsweise Filme gemacht habe über Zwangsheirat bei Männern, über Polygamie in Migrantenfamilien, über Religionsfreiheit in der Türkei, über Homosexualität im Islam. Das sind alles nur Kopfgeburten, wenn du keine Menschen dafür bekommst. Das heißt, Wesenszug meiner Geschichten waren immer, dass ich die Menschen dafür bekommen habe. Und das war auch meine Stärke. Und ich hatte immer für mich auch einen Ehrenkodex in dem Zusammenhang. Ich habe für einen Privatsender gearbeitet. Und da will man natürlich auch, dass das Problem, ich sage mal, verdichtet wird. Und ich hatte immer den Anspruch auch, dass ich diese Menschen, die mir vor der Kamera ihre Geschichten erzählt haben, dass ich ihnen so fair begegne und in die Augen gucke, dass ich sie auch ein zweites und ein drittes Mal wiedersehen kann. Und das war immer ein Spagat, aber ich habe es immer geschafft.
Und wenn Sie jetzt erleben, was im Jahr 2018, also jetzt in Sachen europäische Migrationspolitik passiert, wenn Sie die Meldungen hören und lesen über gesunkene Flüchtlingsboote im Mittelmeer, die Nachrichten hören, dass Italien sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, aber vor allem, dass Horst Seehofer, der amtierende deutsche Innenminister, fordert, die Flüchtlinge an den Grenzen abzuweisen und Ankerzentren einzurichten. Sind Sie dann eigentlich froh oder bedauern Sie es, wäre ja auch möglich, dass Sie nicht Integrationsbeauftragte dieser Bundesregierung geworden sind? Sie waren ja im Schattenkabinett, ne?
Ja, genau. Ich würde ehrlicherweise antworten beides, weil ich bin jemand, der gerne über eine Zustandsbeschreibung hinaus an Lösungen arbeitet, inhaltlich. Und das mache ich ja nach wie vor auch. Und ich bin dankbar, dass ich mit unserem Verein ein Gefäß und eine Institution gefunden habe, wo wir genau das tun können.
Dieser Verein ist der HAVA?
Genau, HAVA Help. Mhm. Und wir haben diesen Verein gemeinsam mit meinen Geschwistern gegründet 2014, als wir diesen Völkermord dokumentiert haben und dadurch unfreiwillig zu Chronisten wurden. und ich zurück war in Deutschland und für mich entschieden habe, wir müssen viel mehr tun für unsere hiesige Demokratie und Werte, weil ich alles will, aber niemals, dass Menschen dasselbe durchmachen müssen, wie das, was ich damals gesehen habe, was mit den Jesiden gemacht worden ist. Und dieser Verein, und das finde ich ganz wichtig, der richtet sich nicht an Jesiden, sondern an die ganze Gesellschaft. Also wir haben drei, wie ich finde, wunderbare Projekte. Wir haben ein Sportprojekt, das meine Schwester leitet, die ist Fußballprofi beim 1. FC Köln. Und das zweite Projekt ist ein Bildungsprojekt, das heißt Hava macht Schule. Wir gehen in die Schulen und reden mit den Kindern über Krieg, auch als Augenzeugen, also über Bücher hinaus. Und das dritte Projekt, was wir machen, das machen wir gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium, das heißt Back to Life. Da geht es um Frauen aus IS-Gefangenschaft, die wieder zurück ins Leben finden mittels Leadership-Kursen, mittels Nähkursen, Alphabetisierungskursen. Das machen wir direkt im Irak, in den Flüchtlingsunterkünften. Und da ist mir auch ganz wichtig, dass wir das nicht nur mit jesidischen Frauen machen, sondern auch mit muslimischen und christlichen. Und auch die Lehrkräfte sind gemischt religiös. Das heißt, das ist unser Ansatz von Integrationspolitik. Das ist zum einen die Fluchtursachenbekämpfung und zum anderen Möglichkeiten schaffen. Und zwar bitte über Religion hinaus. Und das fehlt mir in der Politik.
Aha, also insofern geht eigentlich mehr auf diese Art und Weise, als es dann als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung
möglich gewesen wäre. Ich hoffe und wünsche mir, dass beides geht. Das wünsche ich mir und ich denke schon, dass wir auch, was die Integrationspolitik in unserem Land angeht, auf jeden Fall Platz nach oben haben. Und das frustriert bei Zeiten auch nicht nur mich, sondern viele, die sich damit auskennen. Ich finde teilweise, dass wir noch sehr naive Entscheidungen treffen, im Voraus allen den Gehorsam, um bloß nicht in irgendeine Ecke gestellt zu werden. Aber da sind wir längst nicht mehr.
Wenn wir jetzt nochmal kurz bei dieser Flüchtlingspolitik, beim Thema Flüchtlingspolitik bleiben. Sie haben versäumte Entscheidungen angesprochen. Wie konnte es Ihrer Meinung nach so weit kommen?
Also das, was wir jetzt tun, ist ja eigentlich nur noch eine Reaktion und eigentlich auch eine Bankrotterklärung in Anführungsstrichen, weil es eben zeigt, dass wir präventiv nichts geleistet haben. Und deswegen tue ich mich auch schwer damit, noch irgendwelchen Talkshows zuzuhören, weil es wird immer dasselbe erzählt, aber es wird nichts geändert. Und wir haben Jahre vorher, haben wir eben schon darauf angesprochen, dass bei der Ermittlung von Fluchtursachen unterschieden werden muss und dass wir nicht alle in einen Topf packen können. Und dass es natürlich auch unter den Verfolgten Verfolger gibt. Und das haben vor allem die religiösen Minderheiten beklagt, das haben die säkulären Muslime beklagt, die ja genau vor solchen Regimen geflüchtet sind. Aber da haben wir hier einfach ein Auge zugedrückt. Und das, was jetzt sozusagen aufkommt, also ich denke, auch durch diesen BAMF-Skandal ist die Pandoras Box einfach geöffnet. Das ist sozusagen die Konsequenz, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Und da müssen wir aber tierisch aufpassen, dass das nicht in die andere Richtung ausschlägt. Und ich bezeichne das in meinem Buch, was, wie gesagt, vor 2 Jahren schon erschienen ist, als die bösen Zwillinge, die wir eigentlich bekämpfen müssen. Das ist der religiöse Extremismus auf der einen und der Rechtspopulismus auf der anderen Seite. Und wir als Mitte der Gesellschaft oder Liberale oder auch Demokraten haben diese Räume nie besetzt ausreichend. Und die wurden quasi übernommen. Und das ist das, was wir jetzt auch sehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch wirklich ganz schwer aufpassen, was für eine Politik wir machen, wie wir uns auch äußern, was wir äußern. Und das sozusagen hat seine Nachwirkungen. Und die viel größere Sorge, die ich mir gerade mache, ist eigentlich jetzt auch, wenn man sich quasi anguckt, was da gerade passiert, auch parteiübergreifend, aber auch zwischen den Parteien, dass immer mehr Glaubwürdigkeit verloren geht. Und man das eigentlich keinem mehr erklären kann, was da auch passiert. Und man selber auch sich dabei erwischt zu glauben oder zu denken, ey, stehe ich da eigentlich noch hinter?
Ja, genau. Das wäre jetzt auch die Frage oder das ist die Frage. Sie sind ja 2016 in die CDU eingetreten, wenn ich richtig informiert bin, weil sie die Partei der Werte ist. Aber sehen Sie das im Jahr 2018 vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutiert haben, immer noch so?
Ja, ich bleibe hoffnungsvoll, das ist völlig klar. Und mein Auftrag in dem Zusammenhang ist auch sozusagen, den ich mir gesetzt habe, dass ich Impulse reinsetze. Und ich finde gerade dann, wenn was in Frage steht, dann müssen sich alle einmischen. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir auch so Akteure aus der Zivilgesellschaft oder auch das Vereinswesen oder auch Einzelakteure so ausstatten und stärken, dass sie eben nicht an ihre Belastungsgrenze kommen. Und für mich, das habe ich nie bereut, dass ich in die CDU eingetreten bin, denn das ist nochmal sozusagen eine andere Form auch der Gestaltung und ich habe nicht das Gefühl...
Was meinen Sie damit?
Beispielsweise, ich mache es ganz konkret.
Ich muss mal kurz, genau, weil Sie sind so schnell unterwegs.
Ja, alles gut. Ich habe jetzt zum Beispiel vor 1,5 Monaten den Entwicklungsminister Gerd Müller in den Irak begleitet. Wir waren in Mosul, wir waren in Bagdad, wir haben den Wiederaufbau dort uns angeschaut und es ging vor allem auch um den Wiederaufbau von Menschen. Es geht um den Völkermord, es geht um all die Leidtragenden. Wir haben Frauen getroffen, die teilweise über 4 Jahre in Gefangenschaft waren. Ich war dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, als Botschafterin aus Deutschland an diesem Tisch zu sitzen, als Teil einer Delegation aus Deutschland mit den Ministerpräsidenten der Zentralregierung in Kurdistan zu diskutieren darüber, dass dieser Völkermord aufgearbeitet werden muss, dass da zu wenig passiert. hat, dass die Strafverfolgung aufgenommen werden muss. Und das ist etwas, worauf ich nicht verzichten will, im Sinne sozusagen der Humanität und Menschlichkeit. Und natürlich ist es immer einfach, dann auch mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, diese blöden Parteien und die Werte werden nicht eingehalten und so weiter. Aber mein Ansatz ist eher weg sozusagen von der Schuldfrage hin zur Selbstkritik. Also was heißt denn verantwortungsbereite Gesellschaft? Das heißt für mich, dass ich selber auch versuche, mit den Möglichkeiten, die ich habe, was zu verändern, in die Hand zu nehmen. Und es gelingt mir, glaube ich, zumindest streckenweise sehr gut, dass ich das Leid, was ich wahrnehme, dass ich das mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenbringe und dann sage, hey, wir müssen wieder auf diese moralischen Werte setzen.
Dennoch sagen Sie, für Demokratie werben ist gefährlich geworden.
Ja.
Inwiefern?
Das merken wir ja tagtäglich. Also ich merke es in meiner Arbeit als Journalistin und zwar nicht im Irak, sondern in Deutschland. Es gibt Bewegmaterial, was ich seit 2 Jahren da liegen habe, weil ich die Geschichte nicht erzählen kann, weil sie zu heikel ist, weil ich da auch bedroht worden bin von den Eltern des Täters beispielsweise. Das war eine Geschichte zum Thema Ehrenmord. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich Vorträge habe, dann passiert es auch, dass da eine Horde von jungen Männern steht, die dann gegen mich demonstrieren. Und meine Eltern sind dabei. Ich kann Ihnen sagen, es ist sehr unangenehmes Gefühl. Und das ist auch etwas, wo ich dann wirklich fast wütend werde, weil ich denke, das ist unser gemeinsames Land. Und ich möchte nicht von anderen gesagt bekommen, du bist aber mutig. Also mutig sein zu müssen, um überhaupt noch leisten zu können in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Und die Antwort kann nicht sein, dass wir es lassen. Also es zu lassen ist keine Option. Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft sich pluralisiert, ethnisch, kulturell, religiös, natürlich verändert das eine Gesellschaft. Und da sage ich eben, brauchen wir, glaube ich, schon auch eine andere Wehrhaftigkeit. Und die ist jetzt nicht konservativ nur gemeint, sondern auch im Sinne einer Ordnung, die uns allen zugutekommt. Damit stehe ich ja auch nicht alleine da. Es gibt ja so viele angekommene Migranten, die sagen, wir fühlen uns von diesem Rechtsstaat nicht ernst genommen. Teilweise fühlen wir uns sogar verraten, weil wir das Gefühl haben, ihr setzt auf die falschen Akteure. Und das hat unmittelbare Konsequenzen. Und diese Wertefrage, ich komme nochmal darauf, die müssen wir neu stellen, die ist zentral. Und die ist sozusagen auch etwas, was in unserer Arbeit sehr zentral ist, wo wir eben auch gerade an einem Projekt arbeiten, wo wir von sogenannten Wertebotschaftern sprechen, die wir flächendeckend einsetzen wollen. Und da zu gucken, wie man da auch projektgebunden miteinander ins Gespräch kommt, das finde ich spannend. Und nichtsdestotrotz teile ich natürlich auch so die Herausforderung wie der Rest der Gesellschaft, auch eine große Ohnmachtsgefühl, teilweise frustriert, teilweise sauer darüber, warum das jetzt nicht funktioniert hier in Berlin und ob das denn alles wirklich so schwer ist und warum wir dann nicht sozusagen auch geltendes Recht durchsetzen können.
Sie hören die Sendung SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Journalistin und Filmemacherin Düsen Tekkal. Frau Tekkal, für Demokratie werben ist gefährlich geworden, darüber haben wir eben gerade gesprochen. Sie selber haben offenbar dann doch keine wirkliche Angst vor dieser Gefahr. Sie haben offenbar sowieso wenig Angst, denn sonst hätten Sie nicht getan, was Sie 2014 getan haben, nämlich auf die Hilferufe, die Sie aus dem Nordirak erreicht haben, dann damit zu antworten, dorthin zu fahren, zusammen mit Ihrem Vater, dorthin zu fahren, wo der IS zum damaligen Zeitpunkt eben diesen grausamen Genozid an den Jesiden verübt hat. Das kam ja jetzt hier schon in der Sendung verschiedentlich vor, aber ich möchte darauf jetzt doch nochmal gezielt eingehen. Hatten Sie damals wirklich keine Angst?
Natürlich hatte ich Angst. Und jeder, der behaupten würde, dass er keine Angst hätte, der wäre, glaube ich, nicht ehrlich zu sich. Ich bin ja auch keine Hasardeurin. Ich liebe das Leben. Und ich glaube, weil ich das Leben liebe, mache ich Dinge, die andere schwer nachvollziehen können. Aber es hat was mit der Liebe zum Leben zu tun und der Liebe zur Freiheit. Und die möchte ich gerne allen gönnen, nicht nur mir selber. Das ist auch etwas, was mir mein Vater beigebracht hat. Und insofern war es so, als mich diese Hilferufe erreichten, ich habe in dieser Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich war gerade in Oldenburg übrigens, als ich die ersten Anrufe bekam. Und plötzlich spürte ich und wusste ich, das ist jetzt die Entscheidung deines Lebens, die du treffen musst. Denn du bist Jesidin und du bist Journalistin. Und du bist Journalistin geworden, weil du immer wieder darüber berichten wolltest, aber es niemanden interessiert hat. Das heißt, diese Geschichte, die ich Zeit meines Lebens erzählen wollte, sie wurde plötzlich erzählbar. Und dann soll ich mich drücken und das nicht machen? Also das war ja nochmal dieser Anspruch. Ich wusste, dass ich mir das selber nie verzeihen würde. Und ich habe natürlich überlegt, fährst du nicht? Und hatte nur Bedenkenträger um mich herum. Und meine Mutter, der konnte ich das gar nicht erklären. Die war viel zu emotional und hat gesagt, wir sind geflohen. Und wir sind aus diesem Krieg raus und du holst ihn jetzt nach Hause und du triffst diese Entscheidung und das kannst du nicht machen. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich es machen muss und ich habe es bis heute nicht bereut. Es geht uns ja nicht besser, wenn wir es lassen. Und wissen Sie, was dann noch passiert? Und das finde ich sehr bezeichnend. Die Angst nimmt zu, wenn du es lässt. Das heißt, in dem Moment, wo du dich konfrontierst mit den Herausforderungen deines Lebens, damit meine ich nicht, dass ihr dann so einen Krieg ziehen muss, aber grundsätzlicher Natur, ist das Gefühl danach immer ein viel stärkeres, als sich zu drücken vom Leben und was nicht zu tun. Was nicht zu tun, ist keine Option, davon bin ich fest überzeugt. Und dann habe ich eben, wie gesagt, diese folgereiche Entscheidung getroffen und bin dort hingefahren. Und selbst das Hinfahren war ja alles andere als einfach. Es gab ja keine Flüge. Lufthansa ist zu dem Zeitpunkt nicht hingeflogen, weil es zu gefährlich war. Austrian Airlines hat am selben Tag abgesagt. Und ich bin dann über Turkish Airlines hingeflogen. Und der Moment, wo das Licht ausgemacht wurde und ich die Stewardess gefragt habe, warum, und sie geantwortet hat, damit wir nicht beschossen werden, natürlich waren das Momente, wo ich dachte, sag mal, bist du eigentlich irre? Was machst du da? Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die ersten Menschen getroffen bin, die von diesem Völkermord entflohen waren, da wusste ich, dass ich genau richtig war an diesem Ort.
Dieser Film heißt Hawar, meine Reise in den Genozid. Ich habe den mir angeschaut und also mir sind die Tränen gekommen. Und ich nehme an, vielen anderen Zuschauern auch. Aber wie muss das erst gewesen sein, selber dort zu sein und mit den Menschen zu sprechen und zu erleben und zu hören, was diese Menschen erlebt haben? Wie war das?
Um mich ging es ja gar nicht. Es ging überhaupt nicht um mich. Es ging um die anderen.
Es Klar, aber darum, hier geht
genau.
es jetzt um
sich. Ja, genau. Und deswegen, aber dieses, es ging nicht um mich, das habe ich mir auch verboten. Mhm. Ich habe mir meine eigenen Gefühle verboten. Und das war sozusagen ein Auf und Ab. Also ich kann mich an Phasen der Dreharbeiten erinnern, wo einer der Stringer zu mir kam und meinte, warum fühlst du nichts? Und der hat mich geschüttelt richtig und meinte, warum weinst du nicht? Und dann habe ich ihm geantwortet, ich könnte kein Stück weitermachen, wenn ich mich jetzt darauf einlasse.
Aber das sie heißt, haben geweint in dem Film.
Genau,
ne?
genau. Mhm. Aber ich hatte zum Beispiel zu dieser Phase hatte ich die Möglichkeit, mich an dieser Kamera festzuhalten, an meiner Berufung, Journalistin zu sein, darüber zu berichten, was passiert. Meine Aufgabe war, so viel wie möglich davon mitzunehmen, um der Welt zu zeigen, was da gerade passiert. Und dann gab es natürlich wieder Phasen, wo ich zusammengebrochen bin und wo ich jegliche Distanz verloren habe. Und die ehrlichste Form für mich, damit umzugehen, war dann, das auch sichtbar zu machen in den Dokumentarfilmen. Und es ist eigentlich bis heute so, dass ich mir das nicht erlaubt habe zu leiden. Und das ist eigentlich nicht ungefährlich. Also deswegen habe ich mir da auch eben ganz fest vorgenommen, du musst jetzt auch mal deine eigene Trauer zulassen. Bei dem ersten Film war es so, dass ich in der Tat so richtig loslassen konnte und dann auch wirklich mit Tränen und allem, was dazugehört, war eigentlich erst im Schnitt. Bis dahin habe ich versucht, wie ein Roboter es durchzuziehen. Und ich sag mal, viele sagen ja, Menschen, die von Schmerzen getrieben sind oder auch Gefühlen, die sind nicht neutral, die sind nicht gut. Aber ich finde das falsch. Also ich glaube, dass jeder Motive hat und jeder auch so eine Motivation hat. Und die ist natürlich auch bei mir der Tatsache geschuldet, dieser Fälle. Also wenn ich da zum Beispiel an die Aussagen der kleinen Kinder denke, die erzählt haben, dass ihre Väter enthauptet worden sind. Wenn ich jetzt aktuell wieder an die Frauen denke, die jetzt über 4 Jahre in Gefangenschaft waren und als Kinder vergewaltigt worden sind und selber Kinder zur Welt bringen mussten und diese toten Blicke, also die kommen sozusagen als Hüllen wieder zurück. Und wenn ich dann an den gebrochenen Familienvater denke, der seine ganze Familie verloren hat und nur dieses eine Kind zurückbekommt, dann kriege ich die Kraft für die Berichterstattung, dann kriege ich den Mut für den Widerspruch und dann kriege ich sozusagen diese Mission, warum das so vehement weitergehen muss. Da hat sich viel daraus entwickelt. Diese Frauenbiografien, die haben mich so beeindruckt, die eben von sich selber sagen, wir sind keine Opfer, wir sind Überlebende und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollen Akteure sein. Wir wollen anklagen. Wir wollen Aussagen vorm Internationalen Strafgerichtshof. Ja, was soll ich denn dann sagen mit meinen Ängsten? Was diese Frauen mir aber antworten, und das fand ich eigentlich sehr schön, war, ja, aber du hast dich freiwillig für die Hölle entschieden. Wir waren gefangen. Aber dass du freiwillig dich auf den Weg zu uns gemacht hast, das vergessen wir dir nicht. Und das, was ich von denen bekomme, das kann man in Worte nicht aussprechen.
Ja, und sie haben sich ja auch zum ersten Mal auf den Weg gemacht, auf zumindest einen Teil ihrer Wurzeln und genau. ihrer Identität. Sie waren ja bis dahin nie dort gewesen, genau. richtig? Ja. Und sie sind dann auch an das Grab ihrer Großmutter gefahren in ja. Südostanatolien. Mhm. Und das lerne ich aus ihrem Buch und dem, was sie da geschrieben haben, war offenbar schon auch ein sehr eindringlicher und erschütternder Moment, dort zu stehen. Da wären sie zusammengebrochen.
Ich war sozusagen berührt, weil erstens war das sehr karg, es waren nur ein paar Steine und wenn mein Vater nicht dabei gewesen wäre, ich hätte das Grab gar nicht erkannt. Aber er hat es erkannt, weil es immer wieder geschändet wird, die Gräber, weil da auch kein jüdisches Leben mehr stattfindet. Und da habe ich gedacht, wie würdelos für eine Frau, die Zeit ihres Lebens ihre Rolle erfüllt hat. Und sie war ja mein erstes Frauenvorbild familiärer Natur. Und sie war eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Sie hat hunderte von Kindern entbunden.
Wie haben Sie die denn eigentlich erlebt? Wo haben Sie die
in Deutschland. Ich habe meine Oma 20 Jahre erlebt.
Ah, genau. Und die ist dann wieder zurück und wollte dort begraben werden.
Das war ja der letzte Wunsch meiner Oma, war ja, ich möchte an dem Ort begraben werden, wo ich zu Hause bin. Und das war halt meine Oma. Meine Oma war respektiert und gefürchtet, auch in dem Dorf, aus dem sie kam. Die hatte ein eigenes Gewehr, hat da ihre Rechte verteidigt.
War das die mit den roten Haaren?
Genau. Und sie hat immer ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Das war sehr ungewöhnlich für diese Zeit. Sie hat auch meinem Opa nur 3 Kinder geschenkt, weil sie keine Lust hatte, mehr zu machen. Mhm. Immer nur alle 7 Jahre, 1. Und ich denke ganz oft, dass mein Vater deswegen auch uns so liebt, also auch seine starken Töchter. Wir sind ja 11 Kinder, 7 Mädchen, 4 Jungs. Und wir deshalb so stark werden durften, weil er selber so eine starke Mutter hatte.
Aber auch in der jesidischen Glaubensvorstellung ist es ja wohl so, dass die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen eine weit verbreitete Eigenschaft ist oder angestrebt wird.
Das Tolle für mich war immer, dass ich mit der Religion argumentieren konnte. Im Gegensatz zu den aramaitischen Religionen, die ja von Strafe und Gnade geprägt sind, Gott ist allmächtig und hat das Wort, ist es bei uns in der Tat so, dass wir die Selbstreflexion in Betracht ziehen und dass das Wort Gottes hinterfragt werden darf. Das war ja auch der Grund, warum wir als Teufelsanbeter jahrhundertelang fälschlicherweise bezeichnet worden sind. Aber das Interessante ist, dass viele Jesiden selber gar nicht von diesen Wesenszügen wussten und Prinzipien. Und dass auch da sozusagen die Auseinandersetzung mit der Lehre der Religion die Argumente liefern kann. Und ich kann mich noch erinnern, als ich studieren wollte in einer anderen Stadt, da meinte mein Onkel, das können wir nicht machen und du bist unverheiratet. Und es ging nur von Hannover nach Bielefeld, wohlgemerkt. Und das ist nicht viele Jahre her. Und da habe ich dann gesagt, ich muss jetzt widersprechen. Du kannst auch deinem Onkel nicht widersprechen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Dossi Melek hat doch auch widersprochen. Also unser Engel. Und der hat doch auch hinterfragt. Und dann haben die alle gelacht und haben gesagt, ja, gut, was sollen wir jetzt dazu sagen? Ne? Also insofern, für mich hatte das immer auch was Identitätsstiftendes und teilweise aber auch was Erdrückendes. Also es war für mich nie verhaltensbestimmt. Aber ich habe natürlich über diesen Völkermord nochmal eine ganz andere Nähe auch zu der Religion gefunden und plötzlich vieles verstanden. Also auch diese strenge Heiratsregel. Das, was der IS gemacht hat, war eine der Begründungen dafür, dass diese Heiratsregel eingeführt werden musste seinerzeit, sonst würde es Jesiden gar nicht mehr geben. Denn es war schon immer so, dass Islamisten unsere Frauen mitgenommen haben und man keine Handhabe dagegen hatte. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr dankbar, dass unser religiöses Oberhaupt die Frauen, die in IS-Gefangenschaft waren, wieder zu Jesiden gemacht hat. Und das sind die Prozesse, die mich interessieren. Also auch, wie wir es in der eigenen Religion hinbekommen, in der Gegenwart anzukommen und wie wir diese orientalisch-patriarchalischen Strukturen überwinden, wie wir die Rechte der Frauen stärken, sie von ihrer Fremdbestimmung lösen. Es gibt immer noch Zwangsheiraten, auch bei Jesiden, auch in Deutschland. Und das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir uns auch als Role Models mit auseinandersetzen. Und ich habe gemerkt, als wir den Verein gegründet haben, da war so das Motto, Opfer ja, Akteure sein, nein, danke. Ihr wollt als Frauen Akteure sein? Das machen wir nicht mit. Aber diese Drohkulissen haben bei mir nicht gewirkt.
Und auch das Journalistin werden wollen hatte schon auch mit dem Tatsachen hinterfragen und Gegebenheiten hinterfragen wollen zu tun, nehme ich an.
Genau, Dinge so hinnehmen, damit hatte ich immer ein Problem. Noch schlimmer finde ich, das geht nicht. Das war schon immer so. Das können wir jetzt nicht ändern. Also wenn der Satz kam, das können wir nicht ändern, musste ich meistens kündigen. Ging gar nicht anders.
Aber Sie haben vorhin auch erwähnt, dass Sie ab und zu schon auch aufgrund Ihrer Arbeit sogar Morddrohungen bekommen haben und bekommen. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, also das hat nachgelassen, aber das kommt immer drauf an, glaube ich. Und gerade so nach den Talkshows und als ich sehr präsent im Irak auch berichtet habe, habe ich teilweise auch aus IS-Gebiet in den sozialen Medien, habe ich dann Nachrichten bekommen mit Fotos von Frauenrümpfen ohne Kopf, ohne Arme. Das ist schon mehr als eine Bedrohung, schon eine Ansage. Was mich daran schockiert ist, dass das Menschen sind aus Deutschland. Und gerade auch nach Talkshows, wo es dann natürlich auch um das Thema Türkei ging, da kann ich mir viele Sachen gar nicht mehr durchlesen. Weil das wird dann natürlich sofort reduziert, auch auf Sexismus und so weiter. Und da habe ich oft mir gewünscht, oder das ist auch sozusagen, glaube ich, etwas, wo wir entschlossener sein müssen, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und dass wir auch online da in die Offensive gehen müssen und dass wir uns wehren müssen, ähnlich die bösen Zwillinge sozusagen. Ja, die tun nicht nur offline, sondern auch online rum. Mhm. Und da bildet sich dann sozusagen so eine Eigendynamik. Da bin ich dann nicht mehr alleine, sondern ich merke, dass auch andere dafür in die Bresche springen. Und das ist ja im Grunde genommen auch eins unserer Ziele. Und das ist das, was ich mir wünsche, wenn wir jetzt mal so in diese Richtung gehen. Was können wir denn tun? Diese Stewardship-Mentalität. Also auch mal wieder was für sich und sein Herz zu tun. Oder auch für eine gelingende Gesellschaft.
Aber ich möchte mal bleiben bei diesen bösen Zwillingen, diesem Begriff, den Sie geprägt haben. Also religiöser Fanatismus einerseits, Rechtspopulismus bzw. Extremismus andererseits. Über den religiösen Fanatismus haben wir ja schon eingangs geredet und dass wir in die Familien gehen müssen, um die Fanatisierung von Jugendlichen aufzuhalten. Wenn wir jetzt mal den Blick wenden auf die Rechtspopulisten, Parteien wie Pegida oder Parteien wie die AfD, sind in Deutschland erfolgreich, weil sie den Frust der Menschen ja auch bedienen, die ihr Vertrauen in die Politik verloren haben. Wie konnte das passieren und was können wir tun, damit sie es wiedergewinnen?
Das hat was mit unserem Versagen zu tun. Also ich tue mich schwer damit, dann zu sagen, dass wir alles richtig gemacht haben und deswegen hat sich die AfD gegründet. Die gründet sich ja nur auf der Tatsache, dass man eine Alternative in der Tat gefunden hat, wo man seinen Unmut und Frust darlegen kann mit dieser Wählerstimme. Und das einzige Thema, womit die sich unterscheiden, ist natürlich die Islam- und Integrationsdebatte, die man da ganz klar als Ventil benutzt. Und mittlerweile, ne, auf diesem Rücken wird ja viel Politik gemacht, merken wir ja gegenwärtig auch. Und das hat was damit zu tun, dass es den Volksparteien, ich bin ja auch wie gesagt Mitglied in der CDU, nicht hinreichend gelungen ist, die Sorgen der Menschen wirklich mitzunehmen. Und das hat sich bei mir sozusagen geäußert, auch in den Lesungen, die ich hatte. Und da waren teilweise auch Menschen dabei, die dann auch mir anvertraut haben, dass sie AfD gewählt haben. Und die waren nicht rassistisch. Also das wäre jetzt unfair, wenn ich das behaupten würde. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann haben die gesagt, die sind frustriert. Und mein Eindruck war, dass wir gar nicht mehr richtig um die gekämpft haben dann auch. Und ich glaube, wir müssen hier ganz klar unterscheiden. Rassisten sind Rassisten, Punkt. Und die gibt es auch zu Genüge da. Und die haben da auch ein Ventil gefunden, was ich gefährlich finde, was immer salonfähiger wird. Aber ich finde, es lohnt sich trotzdem, für jeden Menschen zu kämpfen, der frustriert ist. Und ob wir den Menschen genug Angebote machen, bis heute hinein, das wage ich wirklich mit einem ganz dicken Fragezeichen zu bezweifeln. Und da müssen wir eine andere Politik machen. Das sage ich ganz ehrlich. Da hat sich auch unsere Gesellschaft einfach verändert. Mir fehlt das positive Narrativ, mir fehlt die Bewegung, mir fehlt die Veränderung, mir fehlen neue Fürsprecher, mir fehlt die Einbindung der Zivilgesellschaft. Und da sind, glaube ich, Menschen sehr, sehr empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, dass über ihren Kopf hinweg viele Entscheidungen getroffen werden. Und wenn das dann auch plötzlich selber zu so einer Parallelgesellschaft verkommt. Und da, glaube ich, auch müssen wir sozusagen uns noch mal viel mehr öffnen. Da gelobe ich mir zum Beispiel auch gerade die Zuhörtour von der Generalsekretärin der CDU.
Frau Kramp-Karrenbauer.
Genau, Frau Kramp-Karrenbauer, die genau das tut. Und es geht am Ende wirklich darum, Menschen auch nicht nur das Gefühl zu geben, sondern es wirklich ernst zu meinen, dass man verstehen will, dass man helfen will, dass man was verändern will. Und das müssen wir viel authentischer machen, glaube ich, und viel breiter. Und dieses Problem haben ja gerade alle Parteien. Also das sind ja sozusagen richtige Identitätskrisen, die da gerade stattfinden. Die Frage ist auch generell, ob perspektivisch Partei als solches überhaupt noch in Betracht kommt. Und wir haben natürlich ein anderes Parteiensystem als in den Nachbarländern.
Was meinen Sie, damit Partei noch in Betracht kommt?
Naja, also das ist sozusagen eine Alternative. Aber ich denke schon, dass unsere Gesellschaft sich gerade so verändert, dass gerade das Engagement in der Zivilgesellschaft, Bürgerbewegung, das nimmt alles zu. Und wenn wir uns mal angucken, was die Frau Wagenknecht davor hat, also auch mit dieser Querfront, das ist ja alles nicht ohne. Ja? Und wenn wir jetzt immer noch meinen, wir haben alles richtig gemacht und uns immer noch nicht bewegen in die richtige Richtung, die da meint, aus meiner Sicht, schafft Möglichkeiten, erzählt ein Narrativ, definiert das deutsche Selbstverständnis, seid stolz auf dieses Land, dann dürfen wir uns auch nicht wundern. Also ich finde, wir machen noch zu wenig, also auch parteipolitisch.
Und welche Rolle spielen die Medien da?
Naja, die sind nicht daran unbeteiligt. Also ich sag mal, als Journalisten arbeiten wir nun mal problemorientiert. Und eine gute Geschichte ist keine Geschichte. Ich habe das jahrelang versucht durchzudrücken, hat nicht geklappt. Und das ist natürlich sozusagen, wenn man sich auch die Themensetzung anguckt. Auch
also haben Sie kapituliert?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde niemals kapitulieren, aber ich sehe die Probleme. Ich kann sie verstehen, ich empfinde sie teilweise selber, muss ich dazu sagen. Und die möchte ich auch benennen dürfen, die will ich auch zulassen. Und ich will nicht so tun, als wenn ich ein Roboter wäre, der über den Dingen steht und das alles nachvollziehen kann. Nee. Also ich bin auch manchmal sauer und ich verstehe auch manche Dinge nicht. Und in diesem sozusagen Bewusstsein frage ich ja auch oder versuche ich eben auch Prozesse mit zu verändern. Und da sage ich eben auch, müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und müssen durchlässiger werden. Und wie gesagt, es geht um dieses Narrativ. Ich nenne das den German Dream.
Ja, genau. Das kommt immer wieder vor bei Ihnen. Neues genau. Narrativ, German Dream, neuer Verfassungspatriotismus statt hohler Patriotismus der AfD. Wie könnte dieser German Dream aussehen? Also wie sollte der gefüllt werden?
Genau, eigentlich, und das ist ja das wirklich Traurige, der liegt da ja schon. Der ist ja schon da. Wir müssen den nur mal greifen und besetzen und benennen und vermitteln und sichtbar machen. Und da kommt der Rolle der Medien auch eine Bedeutung zu. Das zu zeigen, also in ihrer Vielfalt sozusagen, auch abzubilden. Und damit meine ich nicht Wischiwaschi, Verklärung, Multikulti. Da bin ich ja die Letzte, die dafür steht. Ja, sondern ich sage ja, Härte auf der einen Seite. Ja, also Humanismus und Realismus. Und dazu gehört nun mal, dass wir das zweitbeliebteste Land der Welt sind. Das ist jetzt mittlerweile auch überall angekommen. Ja, warum machen wir denn da nichts draus? Warum sind wir nicht auch stolz darauf? Und wer hat eigentlich die wirkliche Krise? Also ich finde es immer schwierig, das alles auf die Flüchtlinge zu reduzieren. Es geht auch um die Identitätskrise des auch autochthonen Deutschen. Auch in die Richtung, was dürfen wir denn überhaupt denken? Was dürfen wir uns denn erlauben? Was dürfen wir denn sagen? Und da sage ich eben, Erinnerungs- und Gedächtniskultur ist das Wichtigste, was wir brauchen, gerade mit unserer Geschichte. Das heißt aber nicht, dass wir daneben nicht dieses neue Narrativ mitdenken und entwickeln können. Denn wir haben uns leider auch damit erpressbar gemacht. Das ist ja genau das, was die bösen Zwillinge bedienen. Und das hat ja, wenn ich jetzt nochmal auf die Deutschland-Türkei-Politik zurückkomme, gab es ja Phasen im letzten Jahr, wo selbst Erdogan davon gesprochen hat, dass unsere Regierungsverantwortlichen Nazis sind. Ja? Und mit solchen Despoten und Ländern machen wir dann...
Was meinen Sie mit selbst Erdogan? Selbst ja. Erdogan? Wie meinen Sie das?
Dass sozusagen von höchster Regierungsebene diese Erpressbarkeit durchgesetzt wird. Das meine ich damit. Und dass wir uns das gefallen lassen, meine ich. Ja? Und das sind auch viele Alltagsgeschichten dabei. Also ich kann mich auch an Freunde erinnern, die mir erzählt haben, dass als es ein Deutschlandspiel gab 2006, hat jemand seine Deutschlandfahne rausgeholt und hat jemand zu ihm gesagt, wie kannst du nur, schämst du dich nicht? Und dann hat er diese Deutschlandfahne wieder zusammengeknüllt und war wütend und hat die weggelegt. Und er sagt, er hat sich das selber bis heute nicht verziehen. Und das ist das, was ich damit meine. Steht zu euch und euren Werten und unseren Werten. Denn was sind denn Werte? Das sind universelle Menschenrechte, hoffe ich. Und diese Errungenschaften sind bedrohter denn je. Und ich glaube, die müssen wir wieder anders hochhalten. Aber diese Werte müssen eingelöst werden, weltweit. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, ob wir diese Werte auch verteidigen im Mittleren Nahen Osten, ob wir sie verteidigen bei unserer Außenpolitik.
Aber irgendwie kann ich jetzt doch nicht an mich halten, weil das klingt natürlich super gut. Mhm. Aber wenn wir rausschauen und wenn wir erleben, was da momentan passiert, europäische Flüchtlingspolitik, deutsche Innenpolitik, habe ich schon erwähnt, Seehofer. Also wo ist das dann?
Da sind die Werte gerade nichts als Lack, den man wegwischen kann. Und das macht es ja so gefährlich. Also das sehe ich ja genauso wie Sie. Aber das heißt ja nicht, dass ich dafür nicht trotzdem kämpfen muss oder gerade jetzt. Das heißt, in dem Moment, wo die Werte sozusagen nur noch zu Nagellack verkommen, den man wegwischen kann, sind sie natürlich keine Werte mehr. Und die Tatsache beispielsweise auch in der Konditionierung und in der Tatsache, dass Deutschland vor allem auch ganz viel zahlt, auch ins Ausland, dass man das nie mit Konditionierung sozusagen auch verwendet hat.
Also dass man Bedingungen stellt.
Nein, selbstverständlich. Mhm. Und zwar zivilgesellschaftliche. Das haben wir versäumt. Sondern das ist sozusagen auch etwas, das wir zahlen aus bestimmten Gründen, ja. Aber Wertegemeinschaft heißt nicht Umverteilungsgemeinschaft. Und Europa heißt eben auch beides. Und das heißt auch für uns, glaube ich, dass wir da ein konsequenteres Handeln an den Tag legen können. Und wir haben ja bewiesen, dass wir in der Lage dazu sind, mit dem menschenfreundlichen Gesicht, was durch die Flüchtlingspolitik unserer Kanzlerin sozusagen begonnen worden ist. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und das heißt nicht, dass wir das sozusagen nicht weiter behandeln müssen. Und das sehen wir ja gegenwärtig, wie das alles irgendwie zusammenzukrachen scheint, weil da kein richtiges Konzept ist, was einheitlich ist und wo jeder sozusagen seine eigenen Entscheidungen trifft. Und da denke ich eben auch, diese große Frage Europas, die Gewährleistung auch von Frieden und Sicherheit, die steht gerade sozusagen, glaube ich, auch zur Disposition. Und da, glaube ich auch, müssen wir nochmal eine neue Wehrhaftigkeit entwickeln und auch vermitteln, auch an die Menschen da draußen, was das eigentlich alles bedeutet. Und auch Europa ist ja etwas, was für viele inzwischen als nervig abgetan wird, von oben aufdoktriniert, realitätsfern und Bewegung kommt immer von unten. Und das zusammenzubringen, also auch da wieder Fürsprecher zu gewinnen und die gibt es zu Genüge, das muss unsere Aufgabe sein, unsere gemeinsame.
Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss zu Düsen-Tekkal zurückkommen, wo sehen Sie Ihre unmittelbaren nächsten Aufgaben? Was haben Sie vor?
Ich habe so viel vor. Also erstens gibt es gerade einen zweiten Dokumentarfilm. Da geht es um die Frauen aus IS-Gefangenschaft, die sich zurück ins Leben kämpfen. Es geht im Grunde genommen um das Licht am Ende des Tunnels. Und für mich sind das im weitesten Sinne auch die besten Wertebotschafter, die man sich wünschen kann. Die sind die Kerntruppe der Integration. Und wenn diese Frauen es schaffen, zurück ins Leben zu kommen, dann können wir alles schaffen. Dafür suche ich noch einen Produzenten. Oh, das ist nicht ganz einfach. Dann haben wir gerade die drei Projekte, wo ich jetzt auch demnächst wieder im Irak bin, wo wir eben auch die Nähkurse mit begleiten, wo die die Frauen die Möglichkeit eben auch haben, darüber hinaus auch das, was sie produzieren, selber zu verkaufen. Und das Zweite, was wir machen, ist unser Bildungsprojekt. Dafür suchen wir auch gerade Stiftungen, die uns dabei unterstützen. Also wir haben viele Ideen. Mein Terminkalender ist voll bis Ende September. Aber die Frage ist, was bleibt davon hängen und über? Da würde ich mir in der Tat manchmal ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Wir stellen fest, dass wir eben gerne und oft eingeladen werden im Sinne von, guck mal, die haben es ja auch geschafft. Und ich glaube, wir müssen alle noch mal viel leidenschaftlicher uns um unsere Demokratie bemühen und tagtäglich uns dafür einsetzen.